Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück hier auf meinsportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast Folge 191. Wie immer bin ich, Daniel, mit dabei, wie auch Anne.
Ich bin auch dabei.
Ja, und während ich die Reise aus der Stadt der Tausend Feuer erfolgreich überlebt habe und wieder am schönen Bodensee bin, hat Vincent leider seine Suche nicht beenden können. Anne, was war denn da los?
Also Vincent ist zurzeit in Schottland und ich glaube, er hat irgendwas falsch verstanden, weil er sucht in Schottland Messi am Loch Nesssee. Mal sehen, vielleicht findet er ihn ja.
Ja, vielleicht hat er Erfolg und er findet Messi. Wobei das Einzige, was er dort vielleicht finden dürfte, wäre der cute oder das cute Nessie. Schauen wir mal.
Irgendwen schleppt er am Ende schon ab.
Was tatsächlich, ich möchte es gleich abhaken, meine Sounders 2 auch suchen, ist ein Sieg oder 3 Punkte. Denn wir haben wieder verloren. Gegen die Galaxy 1-0 verloren, ist ein bisschen ärgerlich. Habe ich hier nicht abgehakt.
Aber wir könnten eine Petition starten, dass Steffen Frey nicht mehr im Tor steht.
Ja, ich bin nach wie vor für Andrew Thomas. Ich meine, ich liebe Steffen Frey. Er ist Seattle, kein Thema, aber irgendwann muss halt mal einen Wechsel anstreben. Und ich sag's mal so, ich vermute, wenn es so weitergeht, dann wird Brian Schmetzer die Saison nicht überleben. Auch wenn er alle Credits auf der Welt gut hat, diese Credits sind auch bald aufgebraucht. Zumal ich ja eher am Anfang der Saison den Hot Take aufgestellt habe, dass einer von den Trainern, die länger im Amt sind, die Saison nicht überleben, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, und für Spotting läuft es ja dagegen ganz gut. Die haben ja auch einen Trainer, der schon so lange dabei ist. Von daher,
Das war eben eine Anspielung mit FMS, Brian Schmetzer und ich weiß gerade nicht, wer der Dritte war. Ob es Geronimo war oder jemand anderes, weiß ich gerade nicht mehr.
Was mir dabei übrigens gerade einfällt, wir haben wirklich schon echt lange nichts mehr über Bruce Arena gehört. Der war ja letzte Saison bei den Reds-Trainer, ist dann verschwunden. Gab ja dann irgendwie auch so ein paar Schwierigkeiten mit der MLS, die ihn bestrafen wollte. Ich weiß schon gar nicht mehr für was. Und dann hieß es in der Offseason eine Zeit lang, dass er Trainer bei DC United wird. Ist er nicht geworden? Ich weiß nicht. Also vielleicht hat irgendjemand Bruce Arena in den letzten Monaten mal gesehen. Wir sorgen uns ein wenig.
Bruce, wenn du das hörst, melde dich.
Ruf uns an.
Wer auch erfolgreich angerufen wurde, beziehungsweise erfolgreich an der Seitenlinie auf dem Feld stand, waren die Schiedsrichter. Der Streik ist, wie wir ja vergangene Woche berichtet haben, vorbei. Und ab jetzt gibt es wieder Niveau in der MLS. Und es gab ein paar Szenen, wo ich mir zum Nachhinein natürlich die Frage stelle, ob es auch mit einem Amateurschiedsrichter so passiert wäre. Da würde ich auch gerne gleich mal auf ein paar Szenen zu sprechen kommen. Zum einen würde ich sagen, reden wir doch mal über die 2 Platzverweise bei Houston gegen die Earthquakes. Es gab ja 1 rote Karte und 1 gelb-rote Karte, dazu noch 3 Tore. Und am Ende gingen die Kalifornier als Verlierer vom Feld, haben in Texas gegen Houston verloren und müssen nächste Woche auf 2 Spieler verzichten. Beziehungsweise ein paar Wochen mehr auf den anderen oder auf einen Spieler an. Die 1 rote Karte, ich denke, da müssen wir nicht drüber diskutieren, auch wenn er mehr draus macht. Der Spieler von Houston, ich weiß es gerade nicht, wer das war, ist es eine klare rote Karte. Also er schlägt mit dem Ellenbogen auf seinen Gegner. Klingt das vielleicht hart, aber der Ellenbogen hat da nichts verloren.
Ja, es ist auch super dämlich. Es ist ja selten, dass wir uns bei roten Karten einig sind, aber das ist mehr als offensichtlich und wirklich dämlich. Also er weiß doch, alle Örtlichkeiten sind mit Kameras abgedeckt. Und das ist super gut zu sehen, auch auf den Kameras. Was dachte er sich dabei? Vor allem war es ja auch recht früh gewesen schon, 34. Minute. Da hat er seinem Team ja überhaupt keinen Gefallen mitgetan.
Erstens ist und zweitens war ja sein Team zu dem Zeitpunkt ja noch in Führung.
Ja, genau. Der Verursacher ist übrigens Preston Judd, der gejudged wurde in dem Fall.
Korrekt. Wer auch gejudged wurde, und zwar in der zweiten Halbzeit, ist tatsächlich, muss ich schauen, wie man ausspricht, der Juul Jackson Juul. Hat tatsächlich kurz davor die gelbe Karte gesehen und wenig später ist er dann vom Feld geflogen. Ja, gelb-rote Karte, war am Ende ein bisschen Frust mit dabei, checkt halt seinen Gegenspieler unnötig weg. Also, ich weiß nicht, ob er seinen Frust rauslassen wollte, ob er irgendwie duschen gehen wollte oder sonst irgendwie, aber die Karte war dumm. Also, ich würde sie sogar von der Dummheit her auf die gleiche Stufe stellen wie die andere, weil wenn du weißt, du fliegst bei einem Foul vom Feld, dann gehst du nicht so in den Gegenspieler rein, weil mit Null auf Ball, der wollte eigentlich nur seinen Gegner umchecken.
Ja.
So sah das zumindest für mich aus.
Stimme ich zu. Es ist halt auch super dämlich, weil es war die 95. Minute, das Spiel war danach durch. Und es war klar, dass er da nicht an den Ball kommt. Der Ball war schon kilometerweit wieder weg. So klar, war Frustball, aber am Ende bringt es ihm nichts, weil im nächsten Spiel mindestens ist er nicht dabei und fehlt seinem Team. Und eigentlich ist er ja durchaus ein wichtiger Spieler fürs Team.
Ja, er muss es auch schlau machen. Ich meine, der Kerl ist 27 Jahre alt, also er ist kein junger Spieler, der gerade erst 18 geworden ist oder 19 geworden ist und sein MLS-Debüt gibt. Ich meine, wenn du da vom Feld fliegst, ist es auch dumm, aber du lernst halt aus deinen Fehlern. Und es darf ihm einfach nicht passieren, bei der Erfahrung.
Ja, absolut.
Ansonsten im Spiel, ich finde, man muss den Schlussmann von den Aufgewächs loben, William Yarbrough. Stark gehalten, wie ich finde. Wir waren uns ja vorhin bei dem 2:1 Gegentreffer nach der Ecke uneinig, ob das gut gehalten war. Ich bin der Meinung, ja, weil auch der Torschütze von Houston, Escobar, stand einfach frei. Also, stellt euch das so vor, ihr könnt gerne die Highlights anschauen, wenn ihr das nicht schon getan habt. Ecke, Kopfball Houston, wird abgewehrt vom Torhüter und er wehrt ihn halt ab und 3 Meter entfernt läuft halt Escobar aufs Tor zu und haut das Ding rein. Man kann sich jetzt drüber streiten, ob das ungünstig war, den so wegzuhauen, aber Escobar hatte halt keinen Gegenspieler bei sich. Also im Radius von 2-3 Metern stand niemand um ihn herum, was einer Ecke tödlich ist.
Da stimme ich auf jeden Fall zu. Also die Verteidigung hat da definitiv versagt. Aber es war halt auch, also klar, der Ball kommt mit einer hohen Geschwindigkeit an und er lässt ihn halt abtropfen und blöderweise wirklich direkt in die Richtung von Escobar. Das hätte er vielleicht noch mal ein bisschen geschickter machen können, aber okay, wie gesagt, der Ball ist halt wirklich sehr, sehr schnell gewesen. Beim nächsten Mal macht er es vielleicht doch noch mal anders. Mal schauen.
Ja, eben. Um das abzuschließen, oder hast du was denn im Spiel?
Also ich muss sagen, also eigentlich haben die Earthquakes das ja gut gemacht. Sie haben auswärts gespielt und haben ja sehr lange geführt. Aber Houston hat dann natürlich auch aufgrund ihrer Überzahl massiven Druck gemacht. Und irgendwann sind sie dann darin eingebrochen. Bitter eigentlich.
Ja, das war jetzt tatsächlich der dritte Sieg von Houston. Sind zu Hause, ich will nicht sagen ungeschlagen, die haben schon eine Niederlage. Für San Jose war es die dritte Niederlage auswärts. Ja, macht ein bisschen Chicago-Konkurrenz, würde ich wohl sagen. Wobei Chicago schon einen Unentschieden hat.
Eigentlich kann man doch von Vorteil sprechen, weil man am Anfang ganz viele Auswärtsspiele hat, weil das ja bedeutet, dass du zum Ende der Saison hin sehr viele Heimspiele haben wirst. Und das ist die wichtige Phase, wo du die Punkte sammeln musst. Wenn du jetzt am Anfang, wo eh alle noch so ein bisschen uneingespielt sind, so ein paar Punkte liegen lässt, ist es zwar auch doof, aber verschmerzbar.
Wie viele Auswärtsspiele hat San Jose 3? Wie viele Heimspiele hat San Jose 3?
Okay. Wie viele?
Also ich weiß, was
Sieger
du meinst.
Ah, okay,
ich meine, es soll Teams geben im Osten, die noch keinen Sieg haben. Da gehört tatsächlich eben genanntes New England dazu. Spoilers haben wieder nicht gewonnen und tatsächlich irgend so ein Team aus Washington, wo tatsächlich auch noch nicht in den Genuss kam, 3 Punkte zu holen.
Aus Washington?
Ja, ich möchte aber nicht näher drauf eingehen.
Washington DC?
Nee.
Ach so, nicht im Osten, wir sind im Westen jetzt, okay, ja.
Ja, wir sind im Westen.
Alles klar.
Ich würde auch sagen, wir bleiben im Westen. Gab ja noch ein paar andere Spiele, wo es auch ein bisschen heiß herging. Wo man auch tatsächlich auf einen Spieler schauen muss, der in meinen Augen super gespielt hat. Und ein Spieler, der kam, traf und verlierte. Um es mal so zu nennen. Sollen wir über die Partie sprechen oder willst du vorher über was anderes reden?
Wir können darüber sprechen.
Die Rede ist von den Colorado Rapids gegen den Los Angeles FC. Zach Steffen im Tor bei den Rapids und das Tor des Teams aus der Stadt der Engel hütete Hugo Lloris, Ex-Tottenham Hotspur-Spieler, ehemaliger Nationalspieler der französischen Nationalmannschaft und dementsprechend auch WM-Sieger 2018. Was denkt ihr, wer hat die bessere Partie gemacht?
Das ist sehr gemein, nachdem wir Zach Steffen in den letzten Spielen immer kritisiert haben.
Eben. Also, wir gehen so ein bisschen rein in die Partie. Ich meine, LAFC klarer Favorit. Und oftmals ist es ja so, wenn du so ein bisschen der Underdog bist, beziehungsweise so leichte Außenseiter, dann gibt es immer so ein, zwei Spieler, die wirklich alles geben, sich in jeden Ball reinwerfen und auf einmal zu einem Teuter mutieren, die 8 Arme haben. Und so erging es tatsächlich Zach Steffen an dem Tag. Also es freut mich für ihn, er hat einfach absolut genial gehalten, das muss man einfach so sagen. Er hat Dinge gehoben, die hätte er vor 2-3 Wochen vielleicht nicht gehoben oder vor 2-3 Jahren, als er noch bei Man City war. Deswegen umso schöner, dass er viel gehalten hat. Man muss dazu sagen, die Rabbits gingen in Rückstand mit 0-1, als Aduesta kurz nach Spielbeginn getroffen hatte, aber auch zu dem Zeitpunkt schon hätte LAFC führen können, muss man ja dazu sagen.
Ja, voll.
Später dann auf alle Fälle. Auf der anderen Seite, die Chance für die Rapids war kurz vor der Halbzeit. Da hat schon Lloris erstmal gepatzt, finde ich, bei dem Gegentreffer. Oder kann ihm da keinen Schuldvorwurf machen?
Also ich würde sagen, da sind mehr oder weniger beide schuld, sowohl die Verteidigung wie auch er. Weil es ist irgendwie so mal wieder so ein typisches Gewusel nach einer Ecke. Und keiner weiß so richtig, wer jetzt wofür zuständig ist. Und man lässt halt den Angreifern alle Zeit der Welt, sich da nochmal ordentlich zu sortieren, den Ball so zurechtzulegen, dass man ihn irgendwie reinkriegen kann. Also irgendwie haben da alle gepennt.
Da stimme ich dir schon zu, es haben alle gepennt, keine Frage. Aber als Keeper musst du doch eigentlich deine, nicht deine Mauer, auch natürlich deine Mauer stimmen im Freistoß, aber bei einem Eckball muss doch der kurze Pfosten zu sein. Und wenn du da keinen hinstellst als Keeper, dann musst du dir zu 100% sicher sein, dass alles, was ans kurze Eck geht, du abwehrst. Und das hat er halt nicht getan. Deswegen ist es eigentlich seine Schuld, weil er, ich will nicht sagen, ein schlechtes Stellungsspiel an den Tag gelegt hat. Aber er hat keinen Verteidiger an den Pfosten gestellt und dadurch ist das Gegentor gefallen.
Ich will mal zu Zach Steffen noch was sagen. Der ist mir nämlich schon wirklich in den ersten Minuten mehrfach aufgefallen, weil der LAFC schon von Anfang an extrem viel Druck gemacht hatte und wirklich sehr gute Chancen hatte. Und Zach Steffen immer wieder zum richtigen Moment rausgelaufen ist, die Arme im richtigen Moment gehoben hat und da sehr, sehr viel verhindert hat. Gut, das Tor danach, 8 Minuten, war Pech, würde ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich die Schuld geben, weil Arthur Ester zieht einfach von außerhalb des Strafraums ab. Der Ball hat eine wunderschöne Flugkurve. Klar, vielleicht kann er den haben, aber ich weiß jetzt auch nicht, wann er den Ball überhaupt erst sehen konnte. Würde ich jetzt wirklich nichts gegen sagen. Er hat davor schon stark gehalten und danach noch sehr, sehr viele wirklich extrem gute Chancen für den LAFC aufgehalten. Also der stand wirklich wie eine Mauer in diesem Spiel und ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen. Aber er ist nicht mal Spieler des Spiels geworden. Es ist jemand anderes geworden.
Das kann ich mir vorstellen, tatsächlich. Aber bevor wir in die heiße Phase, und zwar in die zweite Halbzeit gehen, machen wir ein kurzes Päuschen. Und dann hört ihr gleich unser Feedback zur zweiten Halbzeit hier auf meinsportpodcast.de bei unserem MNS-Podcast. Wir sind zurück nach einer kurzen Päuschen hier auf meinsportpodcast.de bei unserem MLS-Podcast. Wir hatten uns ja eben über die Partie Colorado Rapids gegen Los Angeles FC unterhalten und reden jetzt noch ein bisschen über den zweiten Durchgang. Und was soll ich sagen? Das hatte alles. Das hatte Platzverweise, Tore, Glanzparaden, Fehler,
Tränen,
Dummheit, Tränen. Es gab wirklich alles. Also es gab sogar ein kleines Debüt tatsächlich und eine Kunst, die nicht jeder schafft, beziehungsweise auf die man auch nicht stolz sein kann. Zumindest was die letzte Aktion angeht, um es mal so zu nennen. Also, fangen wir an. Und zwar der Schlüssel des ganzen Spiels war kein Tor, kein irgendwie Freistoß, keine Glanzparade oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich die Einwechslung von David Martinez auf Seiten der Gäste wurde eingewechselt in der 66. Spielminute. 18 Jahre jung, tatsächlich seit dem Jahr sogar erst. Und gehört auch seit dem Jahr zur Mannschaft von LAFC. Und Steven Geronimo ist ja schon ein guter Trainer, ne? Ich meine, Hannoveraner Legende hat 15 Jahre dort verbracht und hat jetzt mit den Kaliforniern vor kurzer Zeit erst den ersten Titel gewonnen in der MLS. Und auch bei Martinez sollte er ja recht behalten. Was ist denn passiert, Anne? Oder was war denn seine erste Aktion, mit der er herausgestochen ist?
Seine erste Aktion war so roundabout 10, 13 Minuten nach seiner Einwechslung. Ein paar Minuten hat er quasi, um sich warm zu laufen, dass er den Ball sehr gut zugespielt bekommt und dann aber auch alle Zeit der Welt bekommt, sich schön durch die Abwehr zu fuchsen. Keiner stört ihn so wirklich. Es sind zwar eigentlich ausreichend Abwehrspieler da, aber keiner traut sich da an den jungen Mann ranzugehen. Und er macht das, was man dann natürlich als 18-Jähriger super gerne machen würde. Er schießt das Tor in seinem 5. Spiel in der MLS. Aber sein erster Treffer, glaube ich, er hatte, glaube ich, schon einmal eine Vorlage und jetzt ist der Treffer. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Korrekt. Er hatte schon mal eine Vorlage. Ich müsste jetzt nachschauen, gegen wen das war. Aber ich
weiß aus dem Stegreif nicht, glaube ich.
Ja, kannst du gleich kurz sein, wäre es auch meine Vermutung gewesen. Und hat, wie gesagt, jetzt sein erstes Profitor erzielt. Sehenswerter Treffer, also genau so, wie es Anne gesagt hat. Das lieben kleine Dribbler. Also ein Außenspieler liebt sowas. Schön durch die Verteidigung durch, Abschluss in die Ecke. Er lässt 6-7 alt aussehen, wobei er nichts dafür kann, tatsächlich.
Nö, da ist die Verteidigung
schon. Aber der Abend war für David Martinez noch nicht gelaufen. Kurze Zeit später, Foulspiel, 30 Meter halb links, kurz nach dem Mittelkreis, gibt es ein Foulspiel. Und wie man das so kennt, muss man natürlich, wenn man führt, ein bisschen Zeit rausnehmen. Und David Martinez stellt sich so ein bisschen vor den Ball, sperrt ein bisschen. Und ja, jeder, der Fußball spielt, weiß, dass der Stürmer oder der angreifende Spieler da einfach kurz den Ball antippt, der Gegner steht im Weg und zieht eine gelbe Karte. Ist an sich, kann man sich drüber streiten, aber es ist nach Regel eine gelbe Karte, weil er den Abstand nicht eingehalten hat und deswegen eine gelbe Karte bekommt, was er auch getan hat. Ein wenig später gab es tatsächlich eine andere Szene. Und zwar gab es einen Freistoß für die Rapids. Direkt vom Strafraumrand, nachdem Segura faulte. Und wir müssen wieder über Hugo Lloris reden, Anne. Also ich finde, der Mann, der muss den halten. Also in seiner Prime, in der Hugo Lloris Prime, die er natürlich nicht mehr hat, das Alter geschuldet und so weiter, der hätte den ja rausgeköpft gefühlt. Und jetzt schaut er einfach zu, wie der Ball über ihn reinfliegt.
Vielleicht sind doch einfach die amerikanischen Tore plötzlich größer.
Kann natürlich auch sein. Nein, also wie gesagt, Freischuss geht ins Torwart-Eck, den Mihailovic da reinhämmert. Nicht gut getreten, aber Betrüchst hat recht. Von daher ist es ein Treffer, aber wie gesagt, den muss eigentlich Lloris halten.
Ja.
Wer auch jemanden gehalten hat, war David Martinez. kurze Zeit nach dem 2:2. Gab tatsächlich keine gelbe Karte für das Foulspiel. War auch kein taktisches Foulspiel, war einfach nur, ja, gefoult. Tatsächlich. Also, ein strenger Schiri hätte da gelb-rot gegeben, aber letzten Endes hat es nichts gebracht, weil Martinez dachte sich so, ich hau den Ball weg. Und jeder, der Schiedsrichter ist oder gerne mal Spiele anschaut, weiß, dass das eigentlich mit die dümmste gelbe Karte ist, die du bekommen kannst fürs Ball wegschießen. Und Martinez hatte schon gelb. Und infolgedessen gelb-rot.
Infolgedessen rief die Bank von den Rapids nur noch, Schiri, der hat doch schon gelb. Aber dann geht er duschen.
Korrekt. Ja, also, man muss dazu sagen, das Witzigste von allen ist sein Torjubel beim 2:1, das er erzielt hat, um da nochmal drauf sprechen zu kommen. Er hat quasi diesen Tea-Time-Jubel gemacht, dass er so getan hat, als würde er Tee trinken. Und ich glaube, das ist ein bisschen schlecht gealtert, sein Torjubel.
Gut, also, vielleicht trinkt er ja in der Kabine dann Tee.
Da hat Karma auf alle Fälle zurückgeschlagen und es wird noch schlimmer kommen. Und zwar hatte Mihajlović einfach nochmal Bock zu treffen. Und er hat nochmal getroffen und zwar in der 88. Minute und wieder muss ich sagen, Hugo Lloris, was hast du getan?
Wobei, da würde ich ihn tatsächlich entschuldigen. Wie kann es sein, dass Mihajlović komplett allein im Strafraum ist? Wo sind die ganzen Verteidiger? Die haben sich komplett von Stewart aushebeln lassen, weil alle zu ihm rübergezogen sind. Er legt den Ball übrigens sehr, sehr gut mit dem Kopf auf Mihajlović ab, innerhalb des Strafraums. Und der steht einfach komplett frei und kann dann natürlich aufs Tor abzielen. Dass der dann reingeht, ja, also ist halt 50-50. Aber dass er überhaupt erst die Möglichkeit bekommt, da so komplett frei zu stehen, das darf nicht passieren.
Das ist das Nächste. Das darf, also, du kannst meinetwegen Harry Schipp oder sonst irgendwen im Strafraum alleine lassen, aber keinen Mihajlović, keinen Wähler, kein Messi und sonst irgendwie nicht, weil die hauen ihr das Ding um die Ohren und hat er ja getan.
Und hat, glaube ich, auch, also der Tag war für ihn, glaube ich, ganz okay, so mit 2 Toren und 1 Vorlage.
Definitiv, also es war ein super Tag von ihm, wurde auch Man of the Match natürlich verdient. Von daher hat er so ein bisschen Stack Steffen die Show gestohlen.
Frechheit. Es gibt übrigens einen anderen Spieler, nämlich beim LAFC, der hat auch kurzzeitig gespielt, ist jetzt auch keiner mehr, den man irgendwie lange spielen lassen würde. Aber ich glaube, jeder in der MLS kennt ihn. Und gefühlt, fast überall hat er schon mal gespielt. Ich rede nämlich von Kay Kamara. Jetzt rate mal, in wie vielen MLS-Clubs er schon gespielt hat oder bei wie vielen Teams er schon gespielt hat. Innerhalb der MLS.
Von 29 MLS-Clubs, der Kerl ist, ich glaube, 39. Wenn wir sagen, der hat 19 Jahre rum, bei 0,7 Teams im Schnitt sind 19 mal 0,7 sind 13.
Nicht ganz, sind 11. Aber trotzdem hat er damit weiterhin den MLS-Rekord für sich, den hatte er eh schon, aber jetzt, seit er beim LAFC ist, ist er jetzt bei 11 und baut den Rekord sozusagen weiter aus. Er scheint ja auch noch ein bisschen Bock haben zu spielen, also vielleicht landet er noch bei anderen Teams. Vielleicht will er die 20 noch voll machen.
Der hat bei der Crew angefangen, war dann mal in den Quakes, war dann mal bei Sporting, war dann bei Dynamo, war dann nochmal bei Sporting, war dann bei der Crew, war dann bei den Refs, Crew, Refs, Whitecaps, Rapids, Minnesota, Rapids, Montreal, Chicago, LAFC. Das sind 18 Jahre. Ja, gut, 18 mal 0,7 sind 12,56. Da wurde ich trotzdem 13 gesagt, verdammt. Aber ich habe die Corona-Jahre nicht mit eingezählt, verdammt. Anfängerfehler. Ja gut, aber der Kerl hat halt einfach auch über 400 Spiele in der MLS, was halt auch echt krass ist, und über 144 Tore.
Ja, also der ist wirklich gefühlt jeder, der aktuell Fan der MLS ist oder die MLS verfolgt hat, mindestens schon mal ein Spiel mit ihm gesehen. Weil der einfach schon so lange und so aktiv dabei ist, das ist schon sehr beeindruckend.
Korrekt. Ansonsten hast du noch was zum LAFC?
Nein.
Okay. Dann reden wir doch mal über ein anderes Team. Weißt du, über welches Team wir reden? Oder über welches Team ich reden möchte?
Nein.
Okay. Ich hatte es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, im ersten Part. Es sind die Refs, die so gar nicht in die Saison reinkommen. Also irgendwie läuft es da noch nicht. Was würdest du sagen, sind die Gründe für den Fehlstart, kann man ja jetzt schon sagen, von den Refs? Oder würdest du jetzt nach 5 Spieltagen noch nicht von einem Fehlstart reden?
Ja, doch. Also ein Fehlstart ist es auf jeden Fall. Du kannst nicht nach 5 Partien erst einen einzigen Punkt haben und den Punkt haben sie jetzt in der Partie sich geholt. Und die Spiele, die sie hatten, so klar, da waren Teams dabei, die sind gerade in einer recht guten Form. Atlanta zum Beispiel und auch Cincinnati. Aber nee, also es ist definitiv ein Fehlstart. Woran es liegt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also anscheinend funktioniert der Kader nicht so, wie man es erwartet hatte. Aber es ist ehrlich gesagt auch gar nicht so extrem überraschend. Weil wenn man so drüber nachdenkt, so richtig gut verstärkt hatten sie sich nicht. Sie hatten so vereinzelte Spieler sich dazugeholt. Aber das ganze Passende scheint noch nicht drin zu sein. Was natürlich für Caleb Porter echt doof ist.
Ja, definitiv. Ich meine, Caleb Porter hat sich das natürlich auch anders vorgestellt. Zumindest ein bisschen besser in die Saison zu starten mit mindestens einem Sieg. Der Wunsch blieb ihm tatsächlich verwehrt. Die Refs hatten zwar jetzt dieses Wochenende spielfrei, aber ansonsten, ich kann es ja mal kurz zusammenfassen. Es gab zum Auftakt eine Niederlage gegen DC. Dann hatte man gegen Toronto verloren, die im vergangenen Jahr sich um den Wooden Spoon gestritten haben. Dann gab es eine 4-1-Packung gegen Atlanta. Und man hat gegen Cincinnati 2-1 verloren zu Hause. Und gegen Chicago zu Hause 1-1 gespielt, wie du schon gerade gesagt hast. Aber wie gesagt, du hast es eigentlich gut zusammengefasst. Das ist halt schwierig. Ich meine, jetzt spielen sie unter der Woche. Gut, wenn die Folge draußen ist, dann werdet ihr die Partie vermutlich in den Highlights sehen können gegen America. In der CONCACAF Champions League, / im CONCACAF Champions Cup. Wird auch schwierig. Ich meine, sie spielen zwar zu Hause, aber es kann natürlich auch dort wieder eine Packung geben. Und wenn du dann gegen Charlotte noch verlierst zu Hause, dann kann es schon kritisch werden. Von daher müssen wir natürlich schauen, wie sich die Reise entwickelt.
Wobei Charlotte Swap ja auch nicht besonders gut in die Saison gestartet ist. Auch DC United, ehrlich gesagt, eher durchwachsen bis dato. Aber sie haben immerhin schon 9 Punkte. Charlotte hat 8 Punkte, also ist noch in Ordnung. Es gibt aber so trotzdem so ein paar Teams, die extrem strugglen und nicht so recht wissen, wie sie da zurande kommen sollen. Darunter ist halt zum Beispiel der New York City FC, die auch erst 4 Punkte haben. Aber immerhin, im Gegensatz zu den Refs, haben sie schon einen Sieg.
Korrekt. Ansonsten, gut, natürlich bei meinen Sounders, das ist gleich. Also du hast ein paar Spieler verloren, du hast ein paar Spieler bekommen, aber läuft ja noch nicht so ganz. Also man muss natürlich jetzt schauen, was die nächsten Wochen definitiv bringen. Ich meine, es ist Anfang der Saison. Also die Sounders waren damals auch vor ein paar Jahren ziemlich weit unten und haben dann eine Rückrunde gespielt. Von daher ist es eigentlich, ja, also es ist zwar jetzt witzig, dass wir unten stehen, oder was heißt witzig, auch schon irgendwie traurig, aber ich mache mir da noch keinen Kopf, weil dadurch, dass du nicht absteigen kannst, hast du da keine Sorge, nicht so wie in der Bundesliga. Von daher bin ich eigentlich optimistisch, dass die Siege kommen werden und die Playoffs noch erreicht werden.
Das zum einen, und zum anderen ist die Saison ja auch echt lang. Da stehen noch sehr, sehr viele Spiele an. Und der Vorteil ist vielleicht, wenn du am Anfang so strugglest, dann kannst du aus deinen Fehlern noch schnell lernen und sie beispielsweise im nächsten Transferfenster, wobei ich mir gerade gar nicht sicher bin, ob das Transferfenster zu ist, weil gefühlt in der MLS ist es dauerhaft auf, dann kannst du dich nochmal entsprechend verstärken, wenn du merkst, an der Position mangelt es. Und wenn es da einen Trainer in der MLS gibt, wo ich mir vorstelle, dass der das durchaus kann, dann ist es Caleb Porter, der sowas Ähnliches ja durchaus auch schon mal mit den Timbers gemacht hat. Ist allerdings aber auch schon wieder ein paar Jahre her. Er muss sich jetzt dann wirklich unter Beweis stellen. Ich hoffe aber, dass die Refs ihm das nötige Vertrauen geben und auch die Zeit geben und nicht nach wenigen Spieltagen schon Panik bekommen und ihn dann entlassen. Das wäre natürlich bitter.
Nächste Frage. Dobi, seid ihr oder bist du als eingeschweißter Fan von den New York Red Bulls bereit für das Amateur-Derby?
Du meinst US Open Cup?
Nee, ich meine CONCACAF Champions Cup natürlich. Nein, natürlich US Open Cup.
Ich habe gerade überlegt, weil beide New Yorker Clubs Meppe und auch DC spielen ja gar nicht da. Ja, lass die Kids spielen. Mal sehen, was rauskommt.
Ah ja, würde ich auch sagen. Ansonsten hast du noch was?
Nee, ich glaube nicht. Machen wir mal eine kurze Folge.
Okay, dann soll's das gewesen sein. Es war jetzt, wie Anne gerade gesagt hat, eine kurze Folge. Ist aber auch ehrlich gesagt nach der Länderspielpause nicht allzu viel passiert. Heißt, wir bedanken uns fürs Einschalten. Betretet gerne unseren Discord-Channel. Alternativ natürlich auch unsere Kick-Tipp-Gruppe. Ist wie immer in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr uns auf Social Media noch nicht folgt, dann könnt ihr uns dort gerne folgen und wir würden uns über eine Bewertung auf Spotify oder auf iTunes freuen. Wir sind für heute raus und freuen uns dann nächste Woche wieder, euch begrüßen zu dürfen bei der dann 192. Folge unseres MLS-Podcasts auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, bye bye.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.